Deutschlandfunk.
Hallo, hier ist Anna Panknin. Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Kennt ihr das, wenn man eine bestimmte Erwartungshaltung an eine Geschichte hat oder nach kurzer Zeit glaubt, schon genau zu wissen, was passieren wird, sich ganz schlau vorkommt und sich dann aber doch darüber freut, enttäuscht zu werden, weil es so natürlich viel besser ist? So ging mir das bei Fluten, dem Stück, das wir gleich hören werden. Per, der Protagonist, verbringt ziemlich viel Zeit damit, auf die Welt um sich herum und in sich hineinzuhören. Er berichtet von einem Thailand-Trip zu dritt, der in einer Zweierkonstellation begann und in einer anderen Zweierkonstellation endete. Fluten lässt uns mit Per mit und in die Vergangenheit reisen, in kurzen Momentaufnahmen vom Jetzt und in seiner Erinnerung an das Davor, unterstützt durch ein altes Aufnahmegerät, das auch seine Freunde zu Wort kommen lässt. Das Hörspiel erzählt uns von Freundschaft und Liebe, von der Endlosigkeit des Meeres und der Endlichkeit des Seins, von kleinem Stillstand und großen Bewegungen und von der Gleichzeitigkeit von Glück und Grauen. Und es tut das mit einer Leichtigkeit, die immer wieder in die Irre führt. Das Ganze mit einem spannenden Sounddesign, das einen von Pers Schlafzimmer in den Regenwald teleportiert und in dem sich tektonische und elektronische, biologische und chronologische Rhythmen finden und verbinden.
Fluten. Hörspiel von Sven Lager.
In der Stille ein Klopfen. Mein Herz. Es schlägt langsam. Ich liege auf meinem Bett. Es ist Nacht und ein kalter Luftzug weht durch das Fenster. Tum tum, tum tum, tum tum. Der Rhythmus, der mich trägt. Dieses seltsame Organ. Plötzlich beschleunigt es. Hält inne und findet dann wieder zurück. Das Herz besteht aus zwei Kammern. Erst schlägt die Klappe der Vorkammer. Ein leichter Flügelschlag, ein leichtes D vor dem Tum. D-Tum, D-Tum, D-Tum. Die kleine Tür geht auf. Dann die große. So wie man zuerst in Bens Zimmer kommt und dann in meins. Ich warte auf das Schlagen der Tür, aber sie öffnet sich nicht. Nicht die erste und nicht die zweite. Dieses seltsame Wesen, das da in meiner Brust wohnt. Ich liege wach. So wie ich oft mit Ben wach lag, wenn wir mit offenen Augen der Welt lauschten. Ich versuche, die Bewegungen der Erde zu hören. Tektonische Platten, die aneinander reiben. Die St. Andreas-Spalte vor Kalifornien. Den Rheingraben in Süddeutschland. Den Sockel vor Sumatra. Das Beben am Strand war nicht mehr als ein Zittern. Eine sanfte Vibration, Frequenzen kaum hörbar. Ich liege wach und warte auf Fanny. Ich warte, dass sie sich zu mir aufs Bett legt und mit mir der Stille lauscht. Ich warte, seitdem wir uns am Flughafen umarmten und jeder für sich nach Hause fuhr. Ohne Ben. Vor 2 Wochen noch standen wir auf dem Hügel der kleinen, unbewohnten Insel, zu der uns ein Langboot im Morgengrauen gebracht hatte. Ben, Fanny und ich. Wir bewunderten den Faden weißer Wolle, der über den Indischen Ozean auf uns zulief mit einem Geräusch, das synchron war mit der langsam aufsteigenden Morgenhitze. Wir hatten uns die Welle so gewünscht, so dringend. Jeden Tag, an dem wir auf das flache Meer gesehen hatten.
Chakacha, chakacha. Woing, wingy doing,
Thailand! Thailand! Peer, komm endlich raus aus dem scheiß Buchladen. Ich stehe da hinten in der Reihe bei dieser Französin, die aussieht wie Vanessa Paradis. Nur noch 10 Leute vor uns. Beeil dich!
Die Französin war eine Bulgarin, die am Schalter von British Airways saß. Sie schaute Ben zuerst an. So wie Fanny Ben zuerst angesehen hatte, obwohl ich einen Kopf größer bin als Ben. Wir trafen Fanny in der Nähe des Fischerdorfs am Strand von Koh Lanta, wo die Familien neben einem riesigen Haufen stinkender Fischreste in Hütten wohnen. Das Meer schwappte ans Ufer, ein Fischerboot knatterte mit seinem offenen Automotor vorbei und der Fischhaufen stank. Kinder kickten eine leere Cola-Dose herum. Eine Frau lächelte, aber Ben hatte nur Augen für Fanny. Und Fanny für ihn. Ben sprach sie an, so wie er alle Frauen ansprach, dass sie lachen mussten. Eine Mischung aus charmant und komisch. Er tanzte auf Fanny zu und Fanny lachte. An diesem langen, flachen Strand, der langsam im späten Nachmittag auskühlte, verliebten wir beide uns sofort in das Mädchen mit den sandfarbenen Haaren. In Berlin wohnten wir keine 10 Straßen auseinander und waren uns doch nie über den Weg gelaufen, fanden wir später heraus.
Wer? Wo steckst du? Ich bin vor dem, wie heißt das? Sawai Rocket. Sawai Rocket, vor der Glastür, hier neben der Frau mit dem Obstwagen. Ananas, Mango, Wassermelone. Wer? Wer? Schon wieder läuft das Stück. Lösch das nicht. I love you, baby, and it's quite alright.
Es hat sich schon angekündigt. Mein Herz hat den Anlauf dazu genommen. Hat sich beschleunigt und verlangsamt. Und jetzt ist es da. Die Unruhe, die Störung, der Aufruhr. Jetzt, im stillsten Moment. Mein Herz beginnt zu eilen, zu stolpern, fällt bergab und taucht wieder auf. Rasendes Herz wie eine Beatbox mit Wackelkontakt. Ich schlage drauf. Schlage auf das seltsame Gerät, das durchdreht in mir. Ein kleiner Software-Bug. Verborgen im Gestrüpp des Quellcodes. Ich war mir sicher, dass es wiederkommt. Das verrückte Schlagen. In dem kleinen Hotel auf den heißen Bettdecken. In diesem Zimmer in Bangkok. An dem Tag, als wir von der kleinen Insel zurückgeflogen waren und Fanny neben mir lag, weil sie nicht schlafen konnte in ihrem Zimmer. Spätestens da hätte mein Herz wie wild schlagen müssen. Ich weiß nicht, ob Fanny auch wach lag. Die Augen zu, ihre Hand in meine. Zusammengerollt an meiner Seite. Das wäre der Moment, dachte ich, an dem mein Herz zu rasen anfangen würde. Aber es blieb still. Aus welchen Gründen auch immer. Mein Herz schlug stetig, friedlich. Wie das von Fanny, das ich an der weichen Kuppe ihres Ringfingers spürte. Es war die letzte Nacht in Bangkok. In einem Hotel aus den 50er Jahren mit seiner eleganten Eingangshalle in Rot. Die Stoffe der Sofas waren fadenscheinig und die Zimmer schlicht. Das Hotel lag in einer der kleinen Gassen, die abgehen von der lärmenden Hauptschlagader Bangkoks, der Sukhumvit Road. Ihr Puls ist noch bis weit in die Wohnviertel hineinzuhören. Die Sukhumvit Road kommt aus Richtung des chinesischen Viertels. Am großen, trägen Chao Phraya, der Bangkok in einer weiten Schlangenbewegung durchfließt. Sie führt gerade heraus aus dem alten Teil der Stadt mit dem Königspalast, windet sich unter den Highways durch die Vorstädte bis zum Meer und von dort aus Hunderte von Kilometern bis an die Grenze Kambodschas. Obwohl das Hotel tief in der grünen Sackgasse verborgen lag, hörten wir den nie schlafenden Verkehr der vielspurigen Straße, die überdacht von der neuen Hochbahn ist. Das Leben auf dem Bürgersteig. Der noch bis in die tiefe Nacht voller Straßenstände und Menschen ist. War das noch dieselbe Stadt, die ich am ersten Abend mit Ben von dem kleinen Balkon unseres Zimmers aus hörte? Die Luft voller Geräusche, als wäre die Stadt ein Ameisenhaufen. Ein unermüdliches Reiben der Nervenenden, ein endloses Klingen der Autos und Motorräder, des Rufens und Lachens und der geflüsterten Worte. Manchmal ein schwaches Rascheln des Winds, der sich kraftlos vom Meer bis in die Stadt schleppt. Anders als das Rauschen in unserem Zimmer im Internat. Anders als in unseren Altbauzimmern mit ihren hohen Decken und den doppelten Fenstern. Ben und ich. In diesem Hotelzimmer versuchten wir zu hören, was uns erwartet. So gewaltig war das Geräusch dieser Stadt. So groß war das Tor, das zu einer neuen Welt aufgestoßen wurde. Beruhige dich, Herz. Gerade jetzt schlägst du wie wild. So als kämen alle Ereignisse mit vielen Tagen, mit Wochen der Verspätung bei dir an. Warum warst du so ruhig, als Ben und ich aufgeregt und glücklich in Thailand ankamen, überwältigt vom dichten Leben? Du schlugst schläfrig, als wir in der ersten Nacht auf dem Balkon des Hotels standen. Und zwischen den Hochhäusern den roten Schein der Stadt sahen. Die hellen Linien der Straßen. Orange glühende Mikado-Stäbe, die überall verstreut lagen. Du warst still, als ich keine 2 Wochen später mit Fanny auf die weiße Fahne der Buddhisten gegenüberschaute, die vom obersten Fenster eines alten Kolonialhauses hing. Weiß für Trauer. Weiß für die Auslöschung. Weiß für die Gischt der Welle, die näher kam, als wir auf dem Hügel der unbewohnten Insel standen. Weiß für Bens Augen, die er mir im Schatten seines Gesichts zuwandte, als die Welle kam. Was für eine seltsame Farbe, dachte ich. Ben schrie, die Arme über den Kopf, und ich nahm Fannys Hand, während Ben vor Freude in die Luft sprang, als das Meer sich plötzlich zurückzog und die gelben Felsen sichtbar wurden. Ich hielt es für ein Phänomen der Tropen, so wie der junge Mond, der in der Nacht nicht aufrecht steht wie bei uns, sondern waagerecht wie eine Trinkschale am Himmel liegt. Freundlich kam das Wasser näher. Dann warf es sich mit einem erleichterten Brausen an den Strand, bog die Palmen am Ufer, kroch über das Gebüsch und schwappte träge ins Innere der Insel. Als das Wasser zurückwich, sahen wir, dass das Langboot verschwunden war. Die Wintersonne blendete uns, als wir benommen aus dem Flughafen in Tegel stolperten. Ohne Ben. Als die Welle sich langsam auf die Insel zubewegte und Ben, Fanny und mich mit diesem Lachen ansah, da wusste ich, dass er gehen würde. Die Welle war seine Chance und ich wollte sie nicht verhindern. Jahre, oft Jahrhunderte lang drücken die Kontinentalplatten aneinander, reiben sich, bauen eine Spannung auf, bis sie sich auf einmal lösen und ineinander rutschen. Man sagt, es sei immer still, bevor die Erde erzittert. Einmal waren Ben und ich durch die Clubs gezogen. Von der Janowitzbrücke bis zur Bergstraße. Es war Sommer und die Sonne ging schon auf hinter der Museumsinsel. Wir gingen am Landwehrkanal entlang, in der ersten fahlen Helligkeit, lagen zu Hause noch eine Stunde still auf dem Bett. Die Augen offen, horchten wir in die Stille vor den ersten Morgengeräuschen, wenn die Nacht noch allgegenwärtig ist. Das Vibrieren von Millionen Menschen, die schliefen. Ein unendlich tiefer Ton. So dicht verschlungen die Atemzüge, der Schlaf, das Leben um uns herum, so dass wir darauf schweben konnten, wie auf dem Salzbett des Toten Meeres. Wir selbst waren noch voller Lärm, voller Melodien und Rhythmen, die sich in uns fortsetzten. Da fing mein Herz plötzlich an, wie verrückt zu schlagen, holte mich wieder ein in dem Zimmer und sprang und tobte. Wenn Ben und ich lauschten und die Zeit etwas Festes bekam, dachte ich oft, wir leben in Parallelwelten. Im Rauschen der Welt konnte man es hören. So vieles wurde spürbar, das nebeneinander herlief, in seinem eigenen Rhythmus. Die einen schliefen und träumten in einem schnellen Fluss der Zeit, aber wir waren wach, lauschten und die Zeit stand still. In der einen Welt gibt es Fanny nicht. Wir treffen sie dort nie. In der anderen gehen wir an einem Strand entlang und sehen unter all den Touristen niemanden außer Fanny. In der einen Welt tobt und rast mein Herz. Schreiende Menschen rennen durch das blaue Flackern der Fernsehbilder. In der anderen bin ich glücklich. Musik fließt durch mich hindurch. Eine Melodie, die mich trägt. In dieser Welt sitze ich mit Fanny und Ben auf einer verlassenen Insel. Wir bewundern den schweren Atem des Meeres und fürchten uns nicht. Wir freuen uns wie die Kinder über das Strandgut, das die Flut aus der anderen Welt herangetragen hat. Erst später bemerkten wir, wie alles miteinander verbunden ist. In jener Nacht in Berlin, als wir aus der Musik kamen, legte ich meine Hand an Bens Puls und dachte an ein Metronom. Bens Puls schlug gleichmäßig, stetig, wie ein Club, der nie schließt, der immer da ist mit seiner gedämpften Frequenz des Glücks. Wir wollten etwas über das Leben erfahren. Als wäre eine Neuigkeit in der Stille der Nacht, in dem leichten Beben der Welt, das wir vernahmen. Als wäre etwas darin, das uns kein lärmender Tag, kein Buch, kein Film zeigen konnte. Und tatsächlich, da war wirklich etwas in der absoluten Bewegungslosigkeit, in dem Schweigen, wenn alle anderen schliefen. Da war eine Nachricht für uns. Schwer zu verstehen, wie die rauschenden Signale aus dem All. Vielleicht vom Ursprung der Welt. Der Herzschlag der Erde, auf der wir winzig wie die Sandkörner lagen.
Er hat einen Mann neben dem Zug her. Ich sehe seine weißen Zähne in der Dunkelheit. Wow, der hat mindestens 10 große Tüten auf dem Gepäckträger. Hey, Mopedmann, nimm mich mit!
Wir nahmen den Nachtzug, 2. Klasse, von Bangkok Richtung Süden. Mit dem Bus fuhren wir am nächsten Mittag vom Bahnhof aus durch das endlos flache Grün. Durch eine Gegend mit seltsamen Kalksteinhügeln nach Krabi, wo wir kein Zimmer fanden. Aber das war uns egal. Wir setzten uns auf den Nachtmarkt am Meer. Es war warm und der Markt war voll mit fahrbaren Wagen, auf denen Suppen und Curries, chinesische Nudeln und Kokosnussreis mit süßen gelben Mangos verkauft wurden. Wir blieben bis 3 Uhr morgens an einem Tisch mit Wachstuch sitzen. Aßen, tranken eine Cola nach der anderen und schauten den Verkäufern mit ihren Kindern zu, den einsamen Travelern und den Fischern unter den nackten Glühbirnen, die wie ein Sternenhimmel in Augenhöhe hingen. Dann gingen wir in den Park am Meer und warteten auf die erste Fähre. Das Meer war nicht zu hören, nur das Rauschen der Bäume im Wind. Wir tranken milchigen Reisschnaps mit ein paar Männern, die vor einem Pickup saßen, der Zuckerrohr geladen hatte. Irgendwie schaffte es Ben, sie zum Lachen zu bringen. Unter einer Straßenlaterne ging er wie Charlie Chaplin, sprach wie Donald Duck und machte den Moonwalk von Michael Jackson nach. Jedes Mal folgte ein Staccato von Tai und die Männer lagen auf dem Boden vor Lachen. Was Ben ihnen vormachte, war vielleicht besonders komisch, weil keiner der Männer wusste, wer die berühmten Vorbilder waren. Am Morgen sahen wir, dass wir in einem Buchstabenpark für Kinder waren. Groß und in leuchtenden Farben standen die schnörkeligen Thai-Buchstaben entlang eines Pfads. Neben einem Buchstaben stand die Figur eines Mönchs, neben einem anderen eine große Glocke. Es saßen schon Familien um uns herum und picknickten. Als wir die Fähre erreichten, gab es bereits keine Sitzplätze mehr. Wir hockten uns auf das heiße Dach des langen Boots, das angenehme Zittern der Motoren unter uns. Ausgehungert und durstig kamen wir auf Koh Lanta an. Ben hatte von irgendjemandem die Adresse von einem Guesthouse. Ein Sammeltaxi fuhr uns die staubige Inselstraße entlang. Bungalow-Siedlung lag neben Bungalow-Siedlung. Steinhäuser, Holzhütten mit einfachen Betten, ein felsiges Meer und immer der rote, trockene Staub der Erde in der Luft. Vor ein paar Jahren noch hatten hier an der schroffen Küste nur arme Bauern gewohnt und ein paar Fischer. Ich fand das Guesthaus, nachdem wir mit dem Taxi 3-mal an dem roten Schild vorbeigefahren waren. Unsere Hütte war nur ein Bretterverschlag. Eine Ananas wuchs vor der Tür, eine nackte Glühbirne hing von der Decke. An der Wand eine eingerahmte, fleckige Postkarte von Hawaii. Ein Surfer festgefroren am Hang einer sich brechenden Riesenwelle. Aber Ben achtete nicht darauf. Er warf seine Tasche aufs Bett, zog hastig seine Badehose an und rannte zwischen den schiefen Palmen zum Meer. Ein gleißendes Licht stand über dem silbergrünen Indischen Ozean und den rauen Felsen im Sand. Wir waren allein mit ein paar Thai-Familien. Sie trugen alle Sweatshirts, lange Hosen und große Schirmmützen gegen die Sonne. Sie liefen nur mit den Füßen im schwachen Wellenschlag. Die Kinder planschten im hüfttiefen Wasser und Ben sprang wie sie in die flachen Wellen und zog mich mit. Das Meer. Wie oft hatten wir vom Meer gesprochen? Das endlose Meer. Ich sah den Thais zu, die mit einer Videokamera ihre Kinder filmten, wie sie sich im Wasser wälzten. Ich war wahrscheinlich der Einzige am Strand, der schwimmen konnte. Ben, Fanny und ich spielten ein Spiel. Bis Ben verschwand. Fanny wohnte ein Stück den Strand runter, in einer schilfgedeckten Hütte auf kurzen Stelzen. Jeden Morgen gingen Ben und ich los, um sie zu wecken. Wir holten Papayas und Mangos aus dem Restaurant. Dann saßen wir auf ihrer schmalen Veranda, schälten die Früchte und überlegten, was wir machen könnten, während langsam die tropische Hitze zu uns heraufstieg.
ist Orangebär. Eindeutig orange. Gemischt aus einem hellen Magentarot und einem warmen Kanariengelb. Sie ist so lecker, ich könnte reinbeißen. Oh,
bist du verrückt? Sie kann dich doch hören.
Ich kann euch hören!
Was denn?
Bestimmt wieder so ein Jungsquatsch. Mädchen, Motor...
Mangos!
Ben hatte fast immer sein Aufnahmegerät dabei. Und manchmal nahm er sogar auf sein Telefon oder auf meine Mailbox auf. Es klingt noch echter durch das schlechte Mikro des Handys oder über die Festplatte der Telefongesellschaft, sagte er. Als wäre nur ein Geräusch, ein Ton oder eine Stimme eine plastische Erinnerung. Ich liege auf dem Bett und lausche. Meine Trägheit verwandelt sich in Geschwindigkeit, in ein Wissen, das mit Hochgeschwindigkeit zu mir kommt. Oft lag Ben neben mir, weil er nicht schlafen konnte. Weil seine Gehirnströme immer auf Hochgeschwindigkeit waren. Weil er nie ruhig sein konnte, nie bewegungslos. Er lag wie ich auf dem Bett, damit das Rasen einen Sinn ergab. Die Ruhe, die aufbrach nach und nach und sich als ein Rauschen entpuppte. Ein Strom der winzigsten Geräusche. Die entfernte Bundesstraße. Einsame Lastwagen. Bäume. Die sanfte Bewegung ihrer mächtigen Kronen. Und hinter all dem ein Flimmern, das noch deutlicher wurde, wenn der Wind seinen Atem anhielt. Dann konnten wir etwas hören, das klang wie das Prasseln kosmischer Teilchen. Ein Sonnenwind, der die Erde erst Stunden später erreicht. Ein Klang, der vielleicht auch nur in unseren Ohren war. Damals machte Ben die ersten Aufnahmen. Er wollte das Rauschen auf den Wiesen einfangen. In unseren Zimmern. Er lauschte dem statischen Knistern der Chromkassetten, wenn sie neu aus der Verpackung kamen. Du nimmst etwas auf, sagte er damals zu mir. Aber die Aufnahme spielt wieder eine andere Welt ab. Es war nicht die Vergangenheit des Klangs, die er meinte. Er sah in der Aufnahme auch keine Verfälschung. Sondern eine eigene Geschichte. Eine Parallelwelt, nach der er sich sehnte. Er wollte eine Sammlung von Momenten, die sich im Gerät zu einer eigenen Welt zusammenfügen sollten. Zu einer eigenen Geschichte. Es war im November, wenige Wochen bevor wir fuhren. Ben und ich saßen mit Sonnenbrillen im Park. Er hatte die Gläser abgeklebt. Wir durften nicht sehen, nur hören. Die Straßen im Tiergarten summten gelb. Eine Autoalarmanlage ging los in weiter Entfernung. Rot entschieden wir, eindeutig rot, hell und gefleckt. Das weiße Klingeln eines Fahrrads auf dem Sandweg. Rascheln um uns herum. Changierend orange und grün. Dann kam der Regen. Ein leichter Nieselregen wie die flackernden Staubspuren auf einer Filmrolle. Der Regen schwoll an und wir verloren jedes Gefühl für die Farben. Er rauschte und dieses Geräusch war jenseits aller Farben. Ein Anschwellen von Wasser, das vom Himmel fiel. Auf Koh Lanta hörten wir zum ersten Mal den Dschungel. Auch wenn es kein richtiger tiefer Dschungel ist. Eher ein dichter Wald mit Gestrüpp und kleinen Pfaden. Die Thais laufen durch den Wald und schlagen dabei in die Hände, um Schlangen zu verscheuchen. Einige Vögel kreischen, andere singen einen seltsamen Singsang, als wäre es ein Sound, der nur für uns gespielt wird. Vögel, die nie zu sehen sind. Tiere, die in der Nacht rascheln, wenn man am Meer sitzt. Undefinierbar ihre Größe. Bambus, der mit einem kratzenden, trockenen Geräusch im Wind fächelt. Und nach einem kurzen Regen die Frösche mit ihrem schnarrenden, tiefen Gurren. Wir standen früher auf als die anderen Traveler. Wir wachten mit dem ersten Morgenlicht auf, dem ersten Brummen der Außenbordmotoren, wenn die Fischer mit ihren schmalen Langbooten auf das Meer steuerten. Ben und ich lagen auf dem Holzboden von Fannys Veranda und weckten sie mit unseren Gesprächen über Surfen. Wenn wir bloß surfen könnten und wenn es Wellen gäbe, wie auf der Postkarte aus Hawaii. Unser Wunsch zu surfen war etwas, das die Unwirklichkeit der Insel deutlich machte. Unsere Träume waren erfüllt von dem leicht hypnotischen Wellengang in der Nacht. Jeden Tag ging auf Koh Lanta die Sonne um 6 Uhr auf und um 6 wieder unter. Eine große Sonne erschien ohne lange Dämmerung. Die Mücken zogen sich zurück und die Hitze stieg auf. Am Abend verschwand sie ebenso schnell wieder. Die Sonne brannte. Und jeden Tag sahen wir auf ein Meer, das flach und leicht wie eine zerknitterte Seidendecke dalag. Wir träumten davon, wie wir auf einer hohen Welle stehen, die sich langsam zur Seite hin bricht. 3 kleine Punkte auf dem Rücken eines Riesen. Wenn man nur lange genug hinsah, dann würde sie schon kommen. Die Welle. Wir wünschten sie uns als ein Zeichen dafür, dass all das hier besonders war. So verging eine Woche. Eines Morgens nahm Fanny mir den Reiseführer aus der Hand, legte ihn sich aufs Gesicht und zündete ihn dann im Sand vor dem Haus an. Wir wussten zu viel über etwas, das wir nicht kannten. Wir fuhren herum mit unseren Büchern und verglichen die Welt mit den Worten, die ein anderer über sie geschrieben hatte. Es war unbefriedigend. Wir saßen mitten in einem Traum. Und trotzdem war alles so, wie es geschrieben stand. Grüne, ungiftige Schlangen krabbelten über die Äste der Bäume vor dem Restaurant. Alte Frauen lagen auf Holzsofas am Straßenrand und kauten rote Betelnuss. Hühner und Ziegen fuhren in offenen Sammeltaxis mit. Und Seezigeuner lebten abgeschieden auf der anderen Seite der Insel an der felsigen Küste, ohne jeglichen Strand. Aber ich dachte nicht an die Seezigeuner, dachte nicht an die felsige Küste, sondern ich dachte an Fanny. Sie lag neben mir, mit geschlossenen Augen. Meine Beine ungemütlich verschränkt sah ich jedes Detail von Fanny vor mir, wie sich die Mulde zwischen ihren Brüsten hob und senkte. Ich sah die Farbe ihrer Augen, sah den Flaum in ihrem Nacken in der Abendsonne. Die Stelle, die den Teils die kostbarste ist. Ich sah das warme Licht in ihren Haaren. Und ich wusste, dass auch Ben an sie dachte. Sie stand auf und machte das einzige Bild, das es von Ben und mir auf der Insel gibt. Es zeigt uns leicht nach vorne gebeugt, die Arme auf die verschränkten Knie gestützt, jeder mit einem Lächeln im Gesicht. Als wir den Auslöser ihrer Wegwerfkamera hörten, lachte Fanny. Dann stand sie schnell auf und verschwand in der Hütte. Ihr Gesicht leicht rot, weil sie wusste, was hinter unserem Lächeln verborgen war.
Nein, so musst du sie halten.
Warum soll man denn Nudelsuppe mit diesen Stäbchen essen?
Muss man doch gar nicht.
Wieso kann Peer das wieder? Au! Ich sag doch, das ist Chili. Ahoi, die. Ahoi, die.
Ist Reis, schnell!
Hey Leute, oben im Nordwesten von der Insel, da gibt's keine Straßen. Da müssen wir hin. Oder mit einem Boot aufs Meer.
An diesem Morgen lernten wir auf dem Markt namens Chai kennen. Sein Name bedeutet überfließendes Herz. Er war Fischer und bot uns an, zu einer der unbewohnten Inseln im Süden zu fahren, wo man tauchen konnte. Wir wollten nicht tauchen. Aber es gab ein Korallenriff nah an der Oberfläche, das man vom Boot aus sehen konnte. Nam Chai hatte eine Narbe auf der Wange, was erstaunlicherweise sein Lächeln noch vertrauenswürdiger machte. Er verkaufte kleine, braun-weiß geäderte Fische, die mit ihren gespreizten Flossen und breiten Mäulern wie kleine Teufel aussahen. Er holte uns am nächsten Morgen mit der aufgehenden Sonne vor Fannys Hütte ab. Ben durfte fahren. Er stand stolz aufgerichtet am Heck und gab mit der drehbaren Stange Gas wie ein Jugendlicher mit seinem Mofa. Nam Chais Sohn saß mit einem Grinsen neben ihm und passte auf. Als ich an der Reihe war, kenterten wir fast, weil ich eine Welle von der Seite genommen hatte. Wir waren schnell bei der kleinen Insel und liefen mit Nam Chais Taucherbrillen im hüfttiefen Wasser um das Korallenriff herum. Wir sahen neonfarbene Fische und Korallen, zwischen denen Fasern losgelöster Algen trieben. Ben hielt sich an uns fest, um einen Teufelsfisch besser zu sehen und seinen winzigen, leuchtend blauen Begleiter, der ihm im Schatten seiner Brust folgte. Unsere bleichen Körper wurden durch die reflektierende Sonne im Wasser vergrößert. Wir waren selbst Fische und gleichzeitig die Zuschauer eines Naturfilms, einer Kamerafahrt über ein kleines, buntes Riff. Nur, dass unsere Fußsohlen winzige Schnitte von den Korallen hatten. Später saßen wir auf dem Hügel der unbewohnten Insel und schauten aufs Meer, als die weiße Linie am Horizont erschien.
Wir haben nur einen Traum.
Nur das...
Also die Buddhisten sagen ja, unsere Welt ist nur Schein. Mann, wir träumen nur einen Traum.
Nur das Eingebildete kann exakt sein. José Ortega y Gasset.
Wie, nur das... Ein Traum.
Wir drei sind nur ein Traum.
Genau. Hey, seht ihr das auch?
Was?
Na, da drüben, diese weiße Linie. Eine weiße Schnur.
Ein Streifen Sahne.
Vielleicht nur sowas wie eine Spiegelung.
Ich glaube, es kommt näher.
Wow, es ist eine Welle. Sie kommt wirklich.
Das Meer unter uns lag still da. Bis auf diesen leuchtenden Streifen, der näher kam. Nam Chai hatte es sich mit seinem Sohn unter einer Plane auf dem Boot gemütlich gemacht. Wir sprangen auf. Ben riss die Arme hoch und ich nahm Fannys Hand in meine. Fanny hielt uns beide fest, als Nam Chai und sein Sohn aufsprangen und mit einer verrückten Anstrengung das Boot vom Strand schoben. Es sah aus wie Pantomime, weil wir den Motor nicht hörten, als er ihn ankurbelte und eine kleine Rauchwolke über ihm aufstieg. Sie fuhren so schnell sie konnten aufs Meer, geradewegs auf die Welle zu. Nach einer Minute waren sie nur noch ein schwarzer Fleck. Plötzlich zog sich das Wasser zurück und legte das Riff frei. Fische tanzten überrascht auf dem Schlick. Der Meeresboden war für einige Atemzüge lang freigelegt. Und die Luft stand still. Die weiße Linie hatte sich aufgelöst in Schaum. Als wäre ein großer Eimer umgekippt, schwappte das Meer über die Palmen, die sich bogen, kletterte die Anhöhe hinauf, auf der wir saßen, und flutete dann ins Gebüsch.
Vielleicht sind wir Gefangene eines Traums.
Oder wir wachen gerade auf.
Auf dem Sand schnappten Fische nach Luft. Starke Äste von Bäumen, Palmwedel und eine Vielzahl von Muscheln lagen am Ufer herum. Es sah aus wie ein Paradies und ein Chaos zugleich. Es folgten noch drei immer schwächer werdende Wellen, die ihr Gewicht an Land spülten. Dann war Ruhe. Ben rannte uns voraus, den lehmigen Hügel hinunter. Wie Kinder freuten wir uns über das Strandgut. Ben fand ein Transistorradio, das mit einer groben Schnur an einer bunten Planke festgebunden war. Wir legten es in die Sonne zum Trocknen. Dann sahen wir aufs Meer. Die See war wieder wie zuvor. Ruhig und glatt. Nur Nam Chai und sein Sohn fehlten.
Denn gemacht?
Weiß nicht. Für morgens vielleicht?
Also, wir haben hier noch zwei Taschenmesser, ein Aufnahmegerät.
Hey!
Was nimmst du denn schon wieder auf, Ben?
Den letzten Tag im Paradies.
Drei Feuerzeuge, vier Würfelzucker. Oh, leicht feucht, aber okay. Einen verkrumpelten Joint. Pitschnass, aber gutes Gras. Von wem war der?
Von den Engländern.
Oh, die haben das Zeug ohne Pause geraucht.
Ohne Empfang.
Ich konnte nachts kaum das Fenster aufmachen.
Also, wenn wir noch jemandem Tschüss sagen wollen...
Mach keine Witze, Mann. Gib her, ich schreibe eine SMS an meine Eltern.
Knüllte Karte von Koh Lanta. Ein Päckchen mit getrockneten...
Wieso hast du eigentlich ein Taschenmesser?
Weiß nicht. Zum Werfen.
Hey!
Am Nachmittag suchten wir nach einem Weg über die Insel. Wir folgten einem schmalen Trampelpfad durch die dichte Vegetation. Den Hügel hinab wurde die Erde schlammig und das Wasser der Welle stand in Lachen. Dass der Pfad nicht von Menschen war, sondern vielleicht von einem Tier, merkten wir erst, als wir auf riesige Haufen Dung stießen. Ben hörte auf, wegen der Schlangen in die Hände zu klatschen. Ich dachte an einen Tiger, Fanny an einen Elefanten und Ben behauptete, es wäre ein riesiger Kuhfladen. Nach wenigen Metern stießen wir auf eine verlassene Hütte aus Bananenblättern und Bambusstangen und auf den Büffel. Der Wasserbüffel stand hinter einer Wegbiegung und sah uns desinteressiert an. Trotzdem erstarrten wir in der Bewegung. Seine Flanken waren mit grauem Schlamm verklebt und seine Hörner waren riesig. Er stand da und kaute. Irgendwann schnaubte der Wasserbüffel und wir drehten vorsichtig wieder um. Ben behauptete, Wasserbüffel wären gefährlicher als Stiere. Er flüsterte, tödlich. Wir hätten keine Chance, wenn er uns nachrennen würde. Und dann schrie er und wir rannten wie die Verrückten einen anderen Weg entlang, bis an einen Strand, wo wir uns keuchend und lachend in den Sand warfen. Ben war der Erste, der das Langboot entdeckte. Es war ein schönes Boot, mit Thai-Schriftzeichen verziert, auf rotem und blauem Grund. Ein paar Plastikblumen waren um seine Spitze gewickelt. Es lag schief im Sand, halb voll mit Wasser, aber intakt. Es musste sich losgerissen haben. Keine Netze, nur ein gerissenes Tau am Bug. Wir schöpften es mit einem abgeschnittenen Kanister aus, der unter einer Bank lag. Und Ben startete den Motor und ließ ihn aufheulen, aber das Boot war zu schwer, um es ins Wasser zu schieben. Wir mussten es mit der nächsten Flut versuchen. Ich stellte mir vor, wie wir auf dieser Insel leben. Jeden Tag fischten und abends am Feuer sitzen, zu dem leisen Klang unseres Transistorradios. Ich hatte Nam Chai zugesehen, wie er auf dem Markt Fische ausgenommen hatte. Wir sammelten am Strand ein paar Fische auf und so hielt jeder von uns an diesem Abend einen Stock mit einem gegrillten Fisch in der Hand. Es war das, was wir uns gewünscht hatten. Das Außergewöhnliche. Aber gleichzeitig war dieser leichte, freundliche Schleier des Verträumten, der uns in Thailand immer umgeben hatte, plötzlich zerrissen. Das Unwirkliche war verschwunden. Wir waren in der Gegenwart angelangt. Sogar der Wind war hier kühler als auf Koh Lanta. Wer waren wir überhaupt? Wieso trafen wir uns hier, mehr als 10.000 Kilometer von zu Hause entfernt? Und warum saß ich hier mit meiner Liebe, für die ich meine Freundschaft zu Ben schon längst verraten hatte? Es war albern. Aber es hatte auch etwas Romantisches. Als Fanny am Nachmittag die Korallenschnitte an Bens Füßen untersuchte, da schoss die Eifersucht in mir hoch.
Jetzt kautete Fangzeu mai die Kraft.
Toto, Alexe, Kulai, Mulai, Palau.
Hör auf, mit dem Stock zu fuchteln. Ben, mach wieder an.
Batterie ist fast alle. Psst, sei mal leise.
Glaubt ihr nicht, die Welle war auch woanders?
Vielleicht. Unsere Welle?
Hört mal. Wie nach dem Regen neulich. Es müssen Hunderte sein.
Boah, diesmal sind's wirklich Frösche.
In jener Nacht, als wir um das Feuer aus trockenen Palmwedeln und Ästen saßen, erzählten wir uns unsere Leben. Den Blick auf die Füße am Feuer, mit dem wir die herannahende Kälte vom Meer vertrieben, fühlten wir uns auf einmal wie die Überlebenden in einem Katastrophenfilm. Ohne zu wissen, dass wir tatsächlich die Überlebenden einer Katastrophe waren. Im Feuer leuchtete Fannys Gesicht. Zuckte das Dunkel ihrer Augenhöhlen, während ein Geruch von Tang und süßen Blumen herüberwehte und wir ein schwaches Licht an der südlichen Spitze von Koh Lanta sahen. Ich wusste, dass ich Fanny nie wieder gehen lassen durfte.
Neben haben wir uns bestimmt schon mal getroffen. Ich war vielleicht mal ein Mann und ihr beide Frauen.
Also ich glaube ja nicht an Wiedergeburt. Ich war eine Frau mit solchen Glomsen.
Mit was?
Glomsen.
Der hatte bestimmt auch so Dinger. Riesig.
Wir lebten glücklich zusammen. Und Peer war unser Hund. Und im nächsten Leben, da bist du der Hund.
Man muss wissen, wann es Zeit ist zu gehen.
Ich glaube, Tiere geht nicht. Man wird immer nur als Mensch wiedergeboren.
Als wir in der Nacht am Feuer lagen, aneinander gedrängt, weil die plötzliche Kälte uns überraschte, versuchte ich Fanny zu küssen. Ben lag auf ihrem Arm und schlief. Vielleicht sah er auch nur in die Glut, als ich Fannys Haare zur Seite strich. Fanny erwiderte meinen Kuss kurz und sah dann wieder in den Himmel, der deutlich mit einer Unzahl von Sternen über uns stand. Mein Herz schlug schneller, aber es raste nicht. Ich hatte mich so zur Seite gedreht, dass ich mit der Hand ihre Wange berühren konnte. Ihren Mund. Die Haut, die in der Nacht hell schimmerte. In den Büschen knackten Tiere, von denen wir hofften, dass sie klein waren. Wie viele Sterne, glaubst du, sind da oben? Fragte Fanny mich plötzlich. Ich sah nach oben in das dunkle Blau, in dem der Mond lag. Mond und Sterne waren milchig, gelb und weiß. Als hätte jemand zerbrochene Cashewnüsse verstreut. Viele, sagte ich. Mein Vater behauptet, sagte Fanny flüsternd, es wären nur etwas mehr als 6.000. Ich verstand den Grund ihrer Frage nicht. Ich sah nur ihr Lächeln in dem plötzlich dunklen Gesicht. Dann drehte sie sich zu Ben um und schlief ein. Man muss wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Erst in dem heißen Zimmer in Bangkok fiel er mir wieder ein, dieser Satz. Da wusste ich, wo ich ihn schon mal gehört hatte. Es war in einer Nacht auf den Wiesen in der dunstig schweren Luft des Rheintals. Wir lagen im Gras und sahen in den Himmel und Ben sagte, man muss wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Als wäre das die Nachricht, die er gerade empfangen hatte. Als wir am nächsten Morgen auf der Insel aufwachten, war Ben verschwunden. Fanny und ich hüpften um unser erloschenes Feuer, um die Klammheit der Nacht zu vertreiben. In meinem Kopf noch die Fetzen eines Traums, die Geräusche der Nacht. Tiere hatten im Gebüsch geraschelt und ich war mehrere Male aufgeschreckt und wieder mit Fanny in meinem Arm eingeschlafen. Farben. Ich erinnerte mich an Farben in der Nacht. Wie an dem Tag, als Ben und ich im Tiergarten waren. Die hellen, gelben Farben der Käfer. Schlangen. Vielleicht Vögel. Einmal Ben, der aufstand. Blau. Ein leuchtendes Preußisch-Blau. Das Geräusch, als sein Körper sich zwischen die Äste drückte. An all das dachte ich an jenem Morgen. Erstaunt darüber, dass mir Bens Farbe vorher noch nie eingefallen war. Ich rot, Fanny orange, Ben blau. Ben kam nicht zurück, solange wir auch warteten. Wir liefen den Pfad entlang, den wir am vorigen Tag entdeckt hatten, kamen an der verfallenen Hütte vorbei. Alles war unverändert, nur der Wasserbüffel fehlte. Wir schrien und schlugen in die Hände und hofften zumindest, den Büffel wieder zu treffen, als wäre er ein Beweis dafür, dass Ben nicht weit sein konnte. Aber auch er war verschwunden. Auf einem anderen Weg fanden wir den Strand wieder. Die Sonne schien und wärmte uns. Ein Fischerboot fuhr vorbei und wir winkten und riefen, aber der Mann an der Lenkstange fuhr weiter. Dann bemerkten wir erst, dass das gestrandete Boot verschwunden war. Ein Hubschrauber des Militärs kam am Nachmittag. Er landete im harten Sand am Meer. Ein junger Soldat, der Englisch konnte, sprach schnell auf uns ein, während die Rotorblätter sich weiterdrehten. Er ließ uns keine Wahl. Wir mussten ihm folgen. Er versicherte uns, sie würden Ben finden. In Krabi stiegen wir in eine Transportmaschine um, in der Touristen aus der ganzen Welt auf Bahren lagen, obwohl die meisten unverletzt waren. Ein freundlicher Soldat verteilte Getränke und Schokoriegel. Und erst von dem Mann, der neben uns lag, erfuhren wir, dass von unseren Hütten nichts übrig geblieben war. Das ganze Hüttendorf war ausradiert. Und er und wir gehörten zu den wenigen Überlebenden. Als wir Ben in Bangkok als vermisst meldeten, dachte ich daran, wie wir davon geträumt hatten, zu surfen. Auf den Wellen zu liegen. Auf dem Rücken des Meeres. Ich hätte Ben noch gerne erzählt von den Surfern auf Phuket, die diese Welle ritten. Sie ritten und sich wunderten, als sie auf dem Highway weit im Inneren der Insel landeten. Ben hatte immer davon geträumt, zu verschwinden. Wir verschwänden einfach, öffneten eine Tür in die Parallelwelt, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wir wollten jederzeit die Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, wegzugehen, woanders ein anderer zu sein. Ich stellte ihn mir vor, wie er stolz im Heck seines Langboots im Weiß des Morgens verschwand. In der gleißenden Helligkeit der frühen Sonne, dem weißen Kamm der Welle entgegen.
Fluten. Hörspiel von Sven Lager. Mit Patrick Güldenberg, Daniel Sprenger und Marielle Jana Subka. Musik Rechenzentrum. Geräusche Josef Maria Schäfers. Regie Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Eine Autorenproduktion für Deutschlandradio Kultur 2006.
Das war also Fluten. Und wer jetzt noch ein bisschen weiter hören möchte, dem empfehle ich ein Stück hier im Podcast, das zufälligerweise denselben Titel hat, auch wenn es nicht um Wasser, sondern um Tränenflüssigkeit geht. In Fluten von Lilli Kuhlmann müssen nämlich plötzlich alle weinen und können nicht mehr aufhören. Ein Hörspiel über Überforderung. Zu finden hier im Podcast oder in der Deutschlandfunk-App.